Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag fordert Israel auf, seine Offensive in Rafah zu stoppen. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Diese Entscheidung kam heute Nachmittag. Was sie völkerrechtlich bedeutet und welche Reaktionen es unter anderem in Israel bisher gibt, das ist unser erstes Thema gleich. Die Partei AfD in Turbulenzen, zwei Wochen vor den Europawahlen. Ihre bisherigen Fraktionskollegen im Europäischen Parlament wollen nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sagte dazu dem Deutschlandfunk:
Das zeigt, wie katastrophal die AfD aufgestellt ist, dass sie sogar für die rechtsextreme Fraktion im Europäischen Parlament untragbar und unhaltbar ist. Und wir haben ja Abenteuerliches auch in den letzten Wochen gesehen. Die Spitzenkandidaten stehen im Verdacht, von Russland bezahlt zu werden, für China zu spionieren, mit unseren Werten auf Kriegsfuß. Das zeigt einfach, wie desaströs die AfD ist.
Sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Ursula von der Leyen können Sie bei uns im Interview der Woche hören, hier im Deutschlandfunk am Sonntag, also übermorgen, ab 11.05 Uhr. Mit Blick auf den Europawahlkampf haben sich die meisten Parteien in Deutschland heute auf einen Verhaltenskodex für fairen Umgang geeinigt. Auch dazu mehr. Und wir berichten außerdem über den Hauseinsturz in Palma de Mallorca. Unter den Todesopfern sind auch zwei Deutsche. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute um Georgien, ein neues Gesetz und eine gespaltene Gesellschaft. Südafrika hatte die Initiative gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof gestartet und bereits in einem Eilverfahren im Januar Erfolg gehabt. Heute nun die Entscheidung zur Offensive in Rafah, und auch in weiteren Punkten gaben die Richter den Antragstellern recht. Die fühlen sich nun rundum bestätigt. Zur Entscheidung in Den Haag Informationen von Ludger Kacmirczak.
Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat Israel sich vor einem internationalen Gericht in Den Haag eine juristische Ohrfeige eingefangen. Nach dem Antrag des Chefanklägers am Strafgerichtshof auf Haftbefehle gegen Premier Netanyahu und dessen Verteidigungsminister fordert nun der Internationale Gerichtshof Sofortmaßnahmen von Israel, um die katastrophale humanitäre Lage im Süden des Gazastreifens zu beenden, so die Worte des Vorsitzenden Richters Nawaf Salam.
The court considered that.
Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Israel in Übereinstimmung mit der Völkermordkonvention seine militärische Offensive sofort einstellen muss und alle weiteren Aktionen in der Rafah-Region, die eine Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung insgesamt oder in Teilen zur Folge haben könnte. Das Risiko, dass im Gazastreifen ein Völkermord begangen werde, sei plausibel, so der libanesische Richter. Deshalb wolle das Gericht auch nicht auf eine abschließende Behandlung der Völkermordklage warten, die Südafrika angestrengt hat. Angesichts der desaströsen Situation der Zivilbevölkerung in Rafah seien Sofortmaßnahmen nötig. Dazu gehörten auch Ermittlungen wegen des Genozidvorwurfs durch internationale Organisationen, so Salam. Israel muss effektive Maßnahmen ergreifen, um Fact-Finding-Missions oder anderen UN-Ermittlern einen ungehinderten Zugang in den Süden des Gazastreifens zu gewähren, um Völkermordvorwürfe untersuchen zu können. Israel hatte während der zweitägigen Anhörungen im Den Haager Friedenspalast argumentiert, sich in Rafah gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Die Zivilbevölkerung sei rechtzeitig gewarnt und ausreichend informiert worden, so die Anwälte der Regierung. Eine Ansicht, die eine Mehrheit der Richter nicht teilt. Das Gericht stellt fest, dass Israel nicht hinlänglich nachweisen konnte, dass die Sicherheit der Bevölkerung während der Evakuierung Rafahs gewährleistet war und dass notwendige Mittel wie Wasser, Nahrung, Medizin und Schutzräume für die 800.000 betroffenen Palästinenser zur Verfügung gestellt wurden. Dass der Internationale Gerichtshof keine Waffenruhe für den gesamten Gazastreifen einfordert, begründet der IGH mit Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die Entscheidung macht aber deutlich, dass die Richter schwere Verstöße gegen die Völkermordkonvention zumindest nicht ausschließen. Als Reaktion auf den Richterspruch verlangt das Gericht bis zum 24. Juni einen schriftlichen Bericht von Israel. Der Staat Israel muss das Gericht innerhalb eines Monats über alle Maßnahmen unterrichten, die zur Umsetzung der Maßnahmen beitragen. Israel hat bereits signalisiert, sich nicht an die Anordnung aus Den Haag halten zu wollen. Keine Macht der Welt werde Israel davon abhalten, seine Bürger zu schützen und gegen die Hamas im Gazastreifen vorzugehen, erklärte ein Regierungssprecher. Die islamistische Hamas begrüßte die Entscheidung und forderte die internationale Gemeinschaft auf, nun Druck auf Israel auszuüben. Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind zwar bindend, das Gericht hat aber keine Möglichkeit, deren Umsetzung zu erzwingen.
Informationen zur Entscheidung in Den Haag von Ludger Kacmirczak. Was bedeutet die Entscheidung des Gerichtes völkerrechtlich? Erläuterungen dazu von Max Bauer aus Karlsruhe.
Der Internationale Gerichtshof entscheidet über Streitigkeiten zwischen Staaten. Die Urteile, die er spricht, sind endgültig, das heißt, es gibt keine zweite Instanz. Und die Urteile sind auch rechtlich bindend. Das hat der Präsident des IGH, Nawaf Salam, bei der heutigen Verkündung extra betont. Das heißt, ein Staat, der verurteilt wird, muss sich an das Urteil halten. Allerdings hat Den Haag keine Zwangsmittel zur Hand, mit denen er einen Staat dazu bringen kann, seine Urteile zu befolgen. Es gibt also keine Art von Gerichtsvollzieher. Das Völkerrecht als Recht für gleichberechtigte Staaten auf Augenhöhe setzt erst einmal darauf, dass alle in der Staatengemeinschaft die Urteile des IGH aus Prinzip anerkennen. In der Praxis ist das aber nicht immer der Fall. Wenn ein Staat sich weigert, ein Urteil aus Den Haag umzusetzen, gibt es theoretisch noch eine zweite Möglichkeit. Der UN-Sicherheitsrat mit seinen 5 ständigen Vetomächten und 10 wechselnden Mitgliedern könnte eine Resolution beschließen, dass der Inhalt eines IGH-Urteils umgesetzt werden muss. Eine solche Resolution wäre ebenfalls rechtlich bindend. Und sie könnte auch mit Zwangsmitteln wie UN-Sanktionen oder notfalls sogar Waffengewalt durchgesetzt werden. Im Fall Israels ist das aber kaum denkbar. Die USA und andere Staaten des Westens würden Israel nie das Recht absprechen, gegen die Terrororganisation Hamas militärisch vorzugehen. Politisch ebenfalls ausgeschlossen sind Zwangsmittel, um Israels Operation im Gazastreifen vollständig zu stoppen. Zumal sich Israel wegen des Angriffs der Hamas vom 7. Oktober 2023 auch auf sein Recht auf Selbstverteidigung beruft. Es darf grundsätzlich gegenüber der Hamas militärisch tun, was erforderlich ist, um eine andauernde Bedrohung durch die Terrororganisation zu beseitigen.
Informationen von Max Bauer aus Karlsruhe. Und wir schalten zu unserem Kollegen Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Die israelische Regierung will sich nicht daran halten, haben wir eben schon gehört. Wird es dabei bleiben und welche weiteren Reaktionen gibt es bisher?
Na, vieles deutet darauf hin, dass Israel weitermachen wird. Es gibt einerseits eben jetzt heute Nachmittag gab es ein Treffen von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, mit wichtigen Ministern seines Kabinetts und mit auch Rechtsexperten. Es gibt aber auch schon Äußerungen aus seiner Regierung, zum Beispiel von Benny Gantz, der ist eigentlich Oppositionspolitiker, gehört jetzt aber zum Kriegskabinett. Der hat geschrieben, der Staat Israel ist verpflichtet, weiter zu kämpfen, um die Geiseln zurückzuholen und die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren, auch in Rafah. Und dann gibt es noch Äußerungen wie von Bezalel Smotrich, das ist der Finanzminister. Der hat geschrieben, wenn diejenigen, die verlangen, dass Israel den Krieg beendet, die würden dann verlangen, dass Israel anordnet, aufzuhören zu bestehen. Also das sind schon heftige Äußerungen. Und auch alles, was in den letzten Tagen gesagt wurde, das deutet darauf hin, dass Israel entschlossen ist, die Offensive weiterzuführen, um eben die Hamas auch ganz im Süden des Gazastreifens zu bekämpfen.
Von der Hamas auf der anderen Seite war schon zu hören, man feiert das als großen Erfolg. Ist die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs ein Erfolg für die Terrororganisation?
In dem Sinne ja, wenn man denkt, dass eines der Ziele natürlich des Terrorangriffs und auch der Kriegführung jetzt ist, den Druck auf Israel maximal zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ein Erfolg der Hamas ist mit dem Terrorangriff vom 7. Oktober, mit den vielen Toten, mit den Geiseln, die immer noch verschleppt wurden, ist jetzt der Druck auf Seiten Israels. Das kann man so sagen. In dieser Woche eben 2 Entscheidungen. Einmal der drohende Haftbefehl vor dem Internationalen Strafgerichtshof, dann eben heute die Entscheidung durch den Internationalen Gerichtshof. Das alles ist sozusagen die ganze Härte des humanitären Völkerrechts, die Israel da gerade trifft. Und dass das so ist, das ist auch ein Erfolg der Hamas. Und Länder, die Israel jetzt unterstützen, wie zum Beispiel auch die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland, die müssen natürlich auf diesen Druck in irgendeiner Form reagieren.
Vom EU-Außenbeauftragten Borrell hieß es heute Nachmittag schon, man müsse sich nun entscheiden zwischen der Unterstützung internationaler Institutionen und Rechtsstaatlichkeit und der Unterstützung für Israel, und das dürfe schwierig werden, so Borrell. Ist man sich in Israel, in der israelischen Regierung, der Brisanz und der möglichen Folgen dieser Entscheidung bewusst?
die Haltung, die mir hier entgegenschlägt oder die man hier wahrnimmt, auf jeden Fall, das ist eher die einer Wagenburg, dass man sagt, wir stehen das durch, wir schaffen das alleine, wir sind zwar irgendwie von der Welt verlassen und von der internationalen Gemeinschaft mit wenigen Ausnahmen, aber wir müssen diesen Krieg kämpfen, denn die Ziele des Gaza-Kriegs, die sind gerecht. Da geht es eben um die Befreiung der Geiseln, da geht es um Sicherheit für Israelis rund um den Gazastreifen, da geht es darum, dass von der Hamas, der Terrororganisation, keine Gefahr mehr ausgeht. Da glaubt Israel im Recht zu sein. Die Frage natürlich international ist die, wenn Israel das Recht hat auf Selbstverteidigung, was ja die Bundesregierung immer wieder betont, wo ist die Grenze dieser Selbstverteidigung und wo beginnen dann Verletzungen des humanitären Völkerrechts?
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen an Jan-Christoph Kitzler live in Tel Aviv. Und zur Entscheidung in Den Haag hören Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Zu unserem nächsten Thema. Wir haben es zu Beginn der Sendung in den Worten von Ursula von der Leyen gehört. So richtig wollen die anderen Rechtsparteien in Europa nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten. Allerdings muss sich noch zeigen, wie es dann nach den Wahlen in 2 Wochen aussieht, ob es bei den Ankündigungen bleibt, angesichts sich abzeichnender möglicher Mehrheitsverhältnisse. Zur heutigen Diskussion Informationen von Volker Findhammer.
Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, Vorsitzende der nationalistischen Fratelli d'Italia, verbindet mit der Wahl zum EU-Parlament ein großes Ziel. Sie will die europäische Rechte vereinen und die Linke in die Opposition schicken. Ihrem Bündnis gehören bereits die spanischen Nationalisten und die polnische Peace-Partei an. Und jetzt haben auch die französischen Nationalisten unter Marine Le Pen und weitere extrem nationalistische Parteien aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden sowie die Lega aus Italien die Hand ausgestreckt, indem sie die Zusammenarbeit mit der AfD aufgekündigt haben. Denn Verharmlosungen der SS kommen auch gut 80 Jahre nach Kriegsende in den europäischen Nachbarländern nicht gut an. Der italienische Lega-Chef Bardella hat das öffentlich so formuliert: Ich denke, dass die AfD, mit der wir im Europäischen Parlament seit 5 Jahren zusammengearbeitet haben, Linien überschritten hat, die für mich rote Linien sind. Und für Giorgia Meloni scheint auch ein Bündnis mit den europäischen Christdemokraten nicht außer Reichweite. Insofern liegt die Abgrenzung zur AfD auf der Hand, um mögliche Erfolge nicht zu gefährden. Aber wenn man die wenigen Zeilen liest, die gestern im Namen der AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla veröffentlicht wurden, dann ist in deren Augen nichts Schlimmes passiert und man wird sich nach der Europawahl frohen Mutes nach neuen Partnern im EU-Parlament umschauen.
Ich glaube, wir haben eine doppelte Problematik jetzt hier. Das ist zum einen, jawohl, sich zu Themen zu äußern, nämlich historische Ereignisse und Bewertungen von vor 80 Jahren. Und zum anderen natürlich auch, dass der Rassemblement National ganz in französischer Tradition sehr zentralistisch organisiert ist und in Deutschland ist doch häufig anarchisch erscheint. So, da ist natürlich zunächst mal der Bundesvorstand der AfD in der Pflicht. Der Bundesvorstand, der sich jetzt auch in der gegenwärtigen Krise positionieren musste.
Und genau das ist nicht wirklich geschehen, sagt der AfD-EU-Parlamentarier Markus Buchheit am Morgen im Deutschlandfunk. Sein Appell und der übrigen AfD-Abgeordneten lief ins Leere. Sie hätten sich die Unterstützung aus Berlin gewünscht, aber die gab es ganz offensichtlich nicht wirklich. Und Marine Le Pen hat dem AfD-Bundesvorstand öffentlich Führungslosigkeit vorgeworfen. Jetzt bleibt offen, welche Bündnisse für die AfD nach der Europawahl überhaupt noch möglich sind. Aber die andauernden Querelen und Irritationen bleiben auch nicht ohne Wirkung auf den Europawahlkampf.
Es geht letztendlich bei den Wählern um die Frage, ist das der Normalzustand? Kennen wir die AfD möglicherweise nicht anders? Oder aber gibt es dieses Jetzt reicht's? Wenn wir uns die aktuellen demoskopischen Daten anschauen, dann kann man schon vermuten, dass die AfD sich bereits im Sinkflug befindet. Für Parteien ist es gefährlich, wenn so ein Spiraleffekt einsetzt. Wenn also eine Negativnachricht die nächste wieder übertrumpft, dann kann es bitter werden,
sagt der Meinungsforscher Hans-Peter Schöppner am Morgen im Deutschlandfunk. Denn vor allem die Protestwählerinnen und Wähler, die bei der AfD gut die Hälfte der Wählerschaft ausmachen, könnten durch diese andauernden Querelen doch eher Zurückhaltung üben. Das ist doch der Grund dafür, dass die AfD in den verbleibenden 2 Wochen die Wahlkämpfe unvermindert fortsetzen will, auch ohne Maximilian Krah, dessen Einzug in das EU-Parlament ohnehin nicht gefährdet ist.
Der Bericht von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Unter dem Eindruck zunehmender verbaler und ja teils sogar physischer Angriffe haben die Parteien in Deutschland heute einen Verhaltenskodex für einen fairen Umgang beschlossen. Nicht dabei ist die AfD, gegen die man sich hier bewusst abgrenzen will, aber auch nicht das Bündnis Sarah Wagenknecht. Mehr dazu aus Berlin von Luca Pizzato.
Es wirkt wie eine Art Leitfaden für die kommenden Wahlen und vor allem für die Wahlkämpfe. Das Ziel? Ein respektvoller und fairer Umgang. Dass die Parteien sich dieses Umgangs vergewissern müssen, zeige laut dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas eine Schieflage.
Daran merkt man eigentlich, dass diese Selbstverständlichkeit, die da eigentlich formuliert wird, eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern dass man das immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass man fair miteinander umgeht, dass man wahrhaftig bleibt, zeigt einfach nur, dass doch einiges in der jungen Vergangenheit da ein paar Stellen ins Rutschen geraten ist.
Es sei die Aufgabe der Parteien, so leitet das Dokument ein, den Raum des fairen Wettstreits zu schützen und zu pflegen. 5 fettgeschriebene Aussagen, geschrieben wie Versprechungen, sollen Ordnung in den demokratischen Wettbewerb bringen. Nummer 1, wir bekämpfen Extremismus. Deshalb werde es auch, Zitat, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die Parteien grenzen sich damit klar nach rechts außen ab. Unter dem 2. Punkt wird die Zivilgesellschaft gemahnt. Wir fördern eine respektvolle Demonstrationskultur. Zwar wird zivilgesellschaftlicher Protest gelobt, vorgeworfen wird aber auch, dass Rechtsextremismus und Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums zu häufig gleichgesetzt werden. 3. Wir setzen auf sachliche Diskussion. Rassistische, antisemitische, allgemein diffamierende Rhetorik sowie Lügen und Verleumdungen dürfen im politischen Diskurs deshalb nicht geduldet werden. Laut Politikwissenschaftler Thorsten Faas ringen die Parteien damit um die Grenzen des Sagbaren.
Wir wollen natürlich Auseinandersetzungen. Wir wollen im Wahlkampf vielleicht auch eine zugespitzte Auseinandersetzung. Da darf ruhig auch mal zur Sache gehen. Aber irgendwo hört es dann eben auf. Und dieses Irgendwo, wo genau ist diese Grenze, da haben wir so ein wenig das Maß verloren. Da haben natürlich auch Akteure bewusst versucht, diese Grenzen zu verschieben. Und die versucht man jetzt offenkundig noch mal ein Stück weit in Erinnerung zu rufen und idealerweise auch zu fixieren.
Der vereinbarte Kodex ist auch eine Reaktion auf die zunehmenden Angriffe auf Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Gemeinsam plädieren die Parteien damit für ein respektvolles Miteinander. Als 4. Regel steht der Kampf gegen die Verbreitung von Falschinformationen. Insbesondere ausländische Quellen müssten gründlich geprüft werden, bevor die Informationen geteilt werden. Dafür müssten aber auch digitale Plattformen und soziale Netzwerke stärker gegen Desinformationskampagnen vorgehen. Und zuletzt unter Punkt 5 wird geworben. Werbung für politische Partizipation in Parteien, aber auch darüber hinaus, um, Zitat, die freiheitliche Demokratie stark zu machen. Ob dieser Verhaltenskodex der Parteien tatsächlich irgendeine Wirkung hat, bleibt für Thorsten Faas noch abzuwarten.
Also die Belastbarkeit dieses Papiers, die muss sich dann, glaube ich, wirklich in einer Wahlkampfsituation, wenn es dann auch mal knapp wird, wenn es für Parteien vielleicht auch schlecht läuft, sehr häufig sehen wir eben sogenanntes Negative Campaigning, also negative Wahlkämpfe, wirklich erst auf den letzten Metern eines Wahlkampfs. Und dann muss man sehen, was dieses Papier wirklich wert ist.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas im Beitrag von Luca Pizzato aus Berlin. Und zum Verhaltenskodex der politischen Parteien hören Sie ebenfalls einen Kommentar bei uns im Deutschlandfunk gleich hier um 19.05 Uhr. Gestern wurde ein Vorfall auf Sylt bekannt, der Wellen der Empörung geschlagen hat. Sogar Bundeskanzler Scholz äußerte sich dazu. Junge Leute haben im Ponyclub von Kampen auf Sylt ausländerfeindliche Parolen gesungen. Das Video machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Die Polizei ermittelt. Was die Landespolitiker in Schleswig-Holstein dazu sagen, fasst unser Korrespondent Jörn Schaar zusammen.
Es war nicht der erste Vorfall dieser Art, aber vermutlich der prominenteste. Zu den Klängen von L'amour toujours von Gigi D'Agostino brüllten junge Männer und Frauen ausländerfeindliche Parolen. Ein Trend, der auf TikTok berühmt wurde und der immer wieder auf Social Media zu sehen ist. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag, CDU, zeigte sich erschüttert.
Ich habe das Video mir zweimal angeguckt, weil erst konnte ich das gar nicht so richtig glauben. Aber nee, das ist wirklich furchtbar. Und es ist, wenn Sie fragen, wie es einzuordnen ist, ist es natürlich auch strafrechtlich einzuordnen. Und das werden wir jetzt sehen. Der Staatsschutz ermittelt, die Staatsanwaltschaft ist dran. Also werden wir sehen, was da passiert.
Solche Lieder und Sprüche seien vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen, so Sütterlin-Waag. Ähnlich äußerte sich Jan Kirschner, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Kieler Landtag.
Bei diesen Zeilen, die da gesungen werden, da kommt mir Rostock-Lichtenhagen 1992 in den Kopf. Und ob wir da wieder stehen, ich hoffe nicht. Es ist sehr bedauerlich, dass dieses Lied immer noch gespielt wird. Also dazu gehört ja auch immer ein DJ und ein Lokal, die das so zulassen. Eigentlich müsste man inzwischen wissen, was dabei herauskommen kann.
Sein Kollege Niklas Dürbrug von der SPD-Fraktion verwies auf ähnliche Vorfälle in Diskotheken in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg.
Ja, ich finde das ziemlich erschreckend. In Schleswig-Holstein ist es jetzt das dritte Mal dieses Jahr, dass wir es hatten. Die ersten beiden Male eher so im dörflichen Bereich, wahrscheinlich auch mit einem anderen Publikum, als man es jetzt auf Sylt hat. Aber das, was wir jetzt sehen, ist kein Stück weniger erschreckend. Ja, im Grunde genommen zeigt es das, was wir schon länger wissen. Solche rechtsextremistischen Tendenzen, die gibt es überall. Die gibt es auch bei den, ich sag mal, ein bisschen despektierlich Rich Kids auf Sylt, die da unterwegs sind. Mich überrascht das nicht so furchtbar, aber es lässt einen mit einem sehr schlechten Gefühl zurück.
Für den Südschleswigschen Wählerverbund SSW äußerte sich Landtagsvizepräsidentin Jette Waldinger-Thiering. Sie sei erschüttert, dass niemand der Umstehenden eingegriffen habe.
Ich glaube, das hier hat ganz viel mit Zivilcourage zu tun, Politik versucht auch ganz viel Demokratieprojekte anzustreben und einfach auch umzusetzen. Aber ich glaube auch, dass wir endlich mal anfangen müssen, dass jeder Mensch einfach auch eine Verantwortung hat. Dazu gehört auch Zivilcourage und dass man einfach auch mal sagen kann, weißt du was, so geht das nicht, hör auf damit. Wir müssen auch mal irgendwann mal anfangen, an unseren gesunden Menschenverstand zu appellieren und auch wieder Grenzen aufzeigen. Du bist zu weit gegangen, das muss eine Konsequenz haben.
Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bernd Buchholz sagte, es sei unfassbar, dass sich junge Menschen nicht mehr im Griff hätten.
Das muss auch ein Nachspiel haben, auch nicht nur, weil einige Grölaffen da rechtsextremes oder ausländerfeindliches Zeug reden, sondern auch, weil viele drumherum stehen und das offensichtlich tolerieren. Wir müssen schon auch deutlich machen, dass wir solche rassistischen Themen auch in Feierlaune nicht tolerieren können.
Auch auf Sylt selbst ist die Erschütterung groß. Der Inhaber des Ponyclubs Kinder äußerte sich in einer Instagram-Story dazu. Man sei schockiert von den Bildern. Im Pony seien Gäste jeglicher Ethnie willkommen. Man hätte eingegriffen, wenn man davon etwas mitbekommen hätte. Wer sich in diesem Video wiedererkenne, habe lebenslanges Hausverbot. Die Bürgermeister der Inselgemeinden und Vertreter der Tourismusbetriebe veröffentlichten ein gemeinsames Statement. Darin heißt es, Zitat:
Auf Sylt leben Menschen aus 113 Nationen friedlich miteinander. Wir begrüßen Touristinnen und Touristen aus vielen Ländern. In diesen Tagen, in denen das Grundgesetz 75 Jahre alt wird, während die liberale Demokratie unter Beschuss steht, möchten wir als Sylt ganz unmissverständlich klar machen: Solche Gäste brauchen nicht noch einmal nach Sylt zu kommen. Sie sind herzlich ausgeladen.
Empörung bei Politikern über ein ausländerfeindliches Video auf Sylt. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar berichtete. Zumindest der Nordosten Deutschlands bekommt dieser Tage schon einen guten Vorgeschmack auf den Sommer. Doch für die nächsten Monate werden weit höhere Temperaturen erwartet. Die Bundesregierung hatte das Thema Hitzeschutz schon vor längerer Zeit auf die Agenda genommen. Es geht um kommunale Einrichtungen, aber auch um Fragen der Städteplanung und natürlich um Klimaschutz. Heute wurden einige der Pläne und Regularien präzisiert. Jörg Münchenberge dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Prognosen sind eindeutig. Durch den Klimawandel werden auch die Sommer immer heißer. Und gerade Westeuropa, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD heute, müsse für den Hitzeschutz besonders viel tun. Nicht zuletzt, weil hier besonders viele alte Menschen leben.
Westeuropa ist die am stärksten durch Hitzetod gefährdete Region auf der ganzen Welt,
betonte der Gesundheitsminister nach Beratungen mit dem Ärzteverband, Pflegeeinrichtungen und Kommunen zu weiteren Maßnahmen für einen verbesserten Hitzeschutz. Letztes Jahr hatte Lauterbach bereits einen Aktionsplan vorgelegt, der erst einmal auf eine Aufklärungskampagne über die Gefahren von zu großer Hitze gesetzt hat. Durchaus mit Erfolg, hieß es heute, denn die Zahl der Hitzetoten sei von 5.400 im Jahr 2022 auf 3.200 im zurückliegenden Jahr gesunken. Dennoch zeigte sich Lauterbach nicht zufrieden.
Zögern ist keine Option. Es ist einfach komplett unnötig, dass tausende Menschen jedes Jahr sterben am Hitzetod in einer Zeit, wo wir eigentlich Freude und Urlaub genießen sollten.
Erstmals gibt es jetzt bundesweit einheitliche Empfehlungen für den Hitzeschutz, etwa in Krankenhäusern und der Pflege. Dabei geht es etwa um die Benennung eines Verantwortlichen für den Hitzeschutz sowie die Erstellung eines Hitzeschutzplans. Zudem sollen die Patienten besser informiert, wärmeempfindliche Medikamente und Materialien entsprechend gelagert sowie Kühlzonen eingerichtet werden. Klaus Böhlige, Vorstand vom Qualitätsausschuss Pflege, nennt weitere mögliche Maßnahmen.
Habe ich Räume, die schnell heiß werden, oder gibt es Räume, die einfach kühler sind, weil sie in einem anderen Gebäudeteil, anderen Stockwerk liegen, um einfach zu wissen, wo kann ich dann sozusagen bestimmte Maßnahmen machen, wo kann ich vielleicht Leute eher hinbringen, sozusagen in so Kühlinseln zu haben in den Einrichtungen. Dazu gehört Verschattung von Einrichtungen.
Es geht also um Vorbeugung und Vorbereitung, aber auch um eine bessere Information. So kann der Deutsche Wetterdienst jetzt mit 5 Tagen Vorlauf eine drohende Hitzewelle vorhersagen. Dies soll auch bei Warnhinweisen verstärkt genutzt werden. Sicherlich seien die Initiativen gut gemeint, meint dagegen der gesundheitspolitische Sprecher von CDU/CSU, Tino Sorge, bei Welt TV.
Aber jetzt nicht mit Alltagsweisheiten und irgendwelchen alarmistischen Meldungen wieder Panik unter den Menschen schürt, sondern sagt, wenn Hitze da ist, haltet euch daran, dass man da eben ein bisschen vorsichtiger ist, aber nicht so tut, als wüssten die Menschen nicht, wie man mit Hitze umgeht.
Ohne finanzielle Zusagen der Bundesregierung bleibe der Hitzeschutzplan nur heiße Luft, hieß es wiederum bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Notwendig sei ein konkreter Investitionsplan, um Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in spätestens 3 Jahren an die klimatischen Bedingungen anzupassen. Davon war bei dem heutigen Treffen für einen besseren Hitzeschutz jedoch keine Rede.
Jörg Münchenberg über die Pläne für mehr Hitzeschutz, die die Bundesregierung heute vorgestellt hat. Die Urlaubssaison hat jedenfalls begonnen und nun das. Ein Schock ganz sicher, mindestens aber nicht nur für viele Touristen derzeit auf Mallorca. Beim Einsturz eines vollbesetzten Restaurants an der Playa de Palma sind 4 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch 2 Frauen aus Deutschland. Was bisher über das Unglück bekannt wurde, fasst Franka Welz für uns zusammen.
Auch Stunden nach dem Unglück ist der Schock in Palma de Mallorca noch groß. Mit einer Schweigeminute gedenken unter anderem offizielle Rettungskräfte und Anwohner der 4 Todesopfern sowie allen Verletzten. 4 Menschen kamen ums Leben, als Freitagabend die im 1. Stockwerk über dem Restaurant gelegene Terrasse herabstürzte. Darunter 2 Frauen aus Deutschland, eine Spanierin, die in dem Lokal an der Playa de Palma gearbeitet hatte, sowie ein weiterer Gast senegalesischer Herkunft. 16 Menschen wurden verletzt, 11 von ihnen wurden am Nachmittag noch in Krankenhäusern in Palma de Mallorca behandelt. Der Leiter der Feuerwehr der Hauptstadt der Balearen, Eder Garcia, erklärte, die 11 kämen aus den Niederlanden.
Im Hospital tenemos 11 personas, todas de nacionalidad holandesa de entre 25 y 35 años. Están repartidos en los diferentes hospitales de la ciudad.
Derweil läuft die Suche nach der Unglücksursache. Laut der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca gibt es Hinweise, dass die Last auf die Terrasse im 1. Stockwerk zu groß gewesen sein könnte und sie deshalb eingestürzt sei. Auch das Alter der Konstruktion könnte eine Rolle spielen, aber für endgültige Klarheit seien weitere Untersuchungen notwendig. Aber, so der sichtlich erschütterte Bürgermeister von Palma de Mallorca, Jaime Martinez, der Freitag sei vor allem ein Tag des Beileids.
Yo creo que hoy es un día de condolencias, es un día de estar al lado de los heridos, estar al lado de los familiares de los fallecidos. En estos momentos, pues los técnicos...
Es ist ein Tag, um den Verletzten beizustehen, den Familien der Verstorbenen. Während die Techniker, die Feuerwehr und andere Bereiche der Stadtverwaltung ihre Arbeit machen, um alle notwendigen Informationen zu bekommen. Das Lokal befand sich im bekannten Urlaubsviertel Playa de Palma direkt am Strand der Inselhauptstadt. 1 Stockwerk über dem Restaurant hat sich eine Tanzfläche befunden. Dort hat um 20.30 Uhr am Donnerstagabend unter ungeklärten Umständen der Boden nachgegeben. Unter dem Druck des Falls aus großer Höhe ist schließlich auch der Boden des darunterliegenden Restaurants in den Keller gestürzt. Eine solche Tragödie habe er noch nie gesehen, erzählt dieser Anwohner.
Es war horroroso, la verdad.
Das betroffene Gebäude wie auch umliegende Häuser seien alt und vernachlässigt gewesen. Alain Carbonell, der Vizepräsident der Nachbarschaftsvereinigung von El Arenal Playa de Palma, sagt, Gebäude wie dieses seien 80 oder 90 Jahre alt und ursprünglich mal als Wohnhäuser gebaut worden. Die Nutzung als Club oder Restaurant und für Tourismuszwecke hält er für problematisch.
Nos quejamos
Dieses Gebiet ist Ground Zero für Massentourismus, Gentrifizierung, Massifizierung. Alles passiert hier und das Ergebnis kann man hier sehen. Dass Menschen, die einfach nur einen schönen Abend erleben wollten, am Donnerstag ihr Leben verloren, bestürzt auch ihn. Und viele Menschen auf den gesamten Balearen. Die Regionalregierung der Inselgruppe hat für Samstag einen offiziellen Trauertag ausgerufen, um der Todesopfer zu gedenken.
Franka Wels über das Unglück auf Mallorca, bei dem auch zwei deutsche Touristinnen ums Leben kamen. Und es war unser Bericht zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.